Bremen 2. Mare mit Katrin Krämer.
Und ich begrüße Sie zum fröhlichen Giftmischen. Ja, das Meer ist nämlich leider nicht immer nur schön und blau und hat heilende Kräfte. Heute zeigt Mare Radio auch mal seine giftigen Seiten. Um Ihnen aber erstmal so richtig Appetit zu machen auf die kommenden beiden Stunden, entführen wir Sie zunächst in eine Giftküche. In Tokio wird nämlich der Fisch zubereitet, der Genießern zum tödlichen Verhängnis werden kann, wenn sich der Koch nicht so richtig konzentriert.
Der Fugu enthält das Nervengift Tetrodotoxin. Es beginnt mit Atembeschwerden, dann tritt vollständige Lähmung des Körpers ein. Aber man bleibt bei Bewusstsein. Diese Art zu sterben ist hart.
Also wer diese Methode zu sterben für sich ausschließen möchte, lässt am besten die Finger vom Fugu. Wer hingegen die toxischen Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg in der Ostsee beseitigen will, muss Hand anlegen oder Roboter in Betrieb setzen. Das ist auch geplant, aber die Zeit, die drängt.
Sie zeigen uns auf, dass diese Munition durchrostet und immer mehr Schadstoffe in die Meeresumwelt freisetzt.
Wir berichten über ein neues Verfahren, das die Ostsee vom Munitionsmüll befreien soll. Ein ganz alter Trick der Natur, Gift mit Gift bekämpfen. In diesem Falle fressen, ohne gefressen zu werden.
Es gibt diese ganz wunderschönen Meeresschnecken, die gar kein Gehäuse haben, weil den Schutz verschaffen sie sich mit den Giften. Und oft stellen sie die Gifte gar nicht selber her, sondern lagern die ein.
Also ein ganz schön ausgetüfteltes System. Captain Cook hat außerdem in seiner Kombüse lange getüftelt, damit er was Leckeres, Giftiges servieren kann. Und sie kriegen was zum Tüfteln, dann nämlich mit unserem Rätsel. Und hiermit erkläre ich also den Chemiebaukasten der Meere für eröffnet. Mare Radio bis 14 Uhr mit dem Thema giftig, Nutzen und Schaden. Mare Radio auf Bremen 2, heute mit dem Thema giftig. Und sollten Sie gerade vor Ihrem Aquarium sitzen, dann zählen Sie doch mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr Fisch mit der Rückennummer 6 ist theoretisch ein Kandidat, der mit einer für Fisch, Umwelt und Mensch verheerenden Methode aus einem Korallenriff gefangen wurde. Jeder sechste Korallenzierfisch in Europa gelangt, so heißt es, mit Hilfe von Cyanid, also Blausäure, in Aquarien. Und Andreas Kunzmann vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen, der beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und hat in Indonesien auch selbst gesehen, wie die Fischer dabei vorgehen. Herr Kunzmann, wie eigentlich funktioniert jetzt diese Cyanid-Methode?
Die Fischer lösen eine bestimmte Menge von dem Gift in einer Spritzflasche auf und dann wird das Riff abgesucht. In der Regel ist das schon an sich ein schädlicher Vorgang, weil sie keine Flossen haben, nicht vorsichtig schwimmen, sondern im Grunde auf dem Riff laufen mit schweren Gewichten und damit jede Menge Korallen einfach nur abbrechen.
Ja, aber schlimmer ist wahrscheinlich, dass das Gift dann ins Korallenriff hineingespritzt wird, um Fische rauszutreiben und sie an die Oberfläche zu bringen. Und damit sind die Fische, glaube ich, betäubt und man kann die dann so abernten.
Wie bei jedem Gift ist es eine Konzentrationsfrage. Das ist korrekt, das wird ins Riff gespritzt, insbesondere wenn man gesehen hat, dass sich ein Fisch in einem Loch versteckt hat, spritzt man das da rein. Und wenn der Fisch groß genug ist, dann ist er tatsächlich nur betäubt. Wenn er zu klein ist und die Menge Gift zu viel ist, dann ist er tot. Und die Fische lassen sich dann recht einfach direkt aus dem Loch entnehmen.
Es heißt, dass die Fische nicht unbedingt alle nur im Aquarium landen, sondern zum Teil auch in Restaurants. Das heißt, dass der Konsument hier dann ja aber auch eine gute Ladung Gift verspeist.
Das ist der sogenannte Live Refish Trade. Da geht es insbesondere um die Lebendfischmärkte in Hongkong, Singapur, Taiwan. Da ist sicherlich Gift drin im Fisch, aber der Fisch atmet das Gift auch wieder ab über seine Kiemen. Und es besteht also schon die Möglichkeit, wenn man den Fisch sauber ausnimmt, dass vielleicht Restbestände in der Leber oder so deponiert werden, wenn man also insbesondere Innereien isst, was viele Asiaten ja gerne tun. Es ist aber auch noch nicht genau untersucht.
Ich höre jetzt schon raus, Herr Kunzmann, dass das eigentliche Problem die Beschädigung der Korallen sind. Also Sie sagen jetzt nicht der arme Mensch, sondern die arme Koralle, die nämlich Schaden nimmt. Und Korallenriffe sind wichtig fürs Ökosystem Meer. Was für Schäden erleiden denn die Korallenriffe?
Cyanid ist ein hochwirksames Atmungsgift. Und Korallen nehmen dieses Gift auch über ihre Oberfläche auf und sterben großflächig ab. Also man muss sich das so vorstellen, von einer Spritzflasche ins Riff gedrückt, dann mit der Strömung weiter transportiert am Riff entlang und alle Korallen, die im Grunde in dieser Wolke landen, sterben dann langfristig ab.
Und was bedeutet das langfristig für die Korallenriffe? Wird das Gift abgebaut oder bleibt das einfach bestehen?
Das Gift wird sicherlich abgebaut irgendwann, aber wenn Sie eben größere Flächen von toten Korallen haben, dann können Wellen, Strömungen angreifen, die Korallen gehen zu Bruch. Dieser Bruch beschädigt weitere Korallen, sodass also einzelne Löcher in einem Riff sehr schnell, insbesondere in der Brandungszone im Flachen, zu riesigen Schäden werden können. Und man ist in den Hochzeiten der Giftfischerei auch dazu übergegangen, das gar nicht mehr einzeln anzuwenden, also ein Taucher mit einer Spritzflasche, sondern man hat dann 200 Liter Fässer von Gift einfach über dem Riff ausgekippt. Und das sind dann riesige Giftwolken, die über das Riff hinweg wabern und im Umkreis von einem halben Quadratkilometer im Grunde eigentlich alles auslöschen.
Und Korallenriffe sind ja nicht nur dafür da, um Hobbytauchern sozusagen Farbfernsehen unter Wasser zu ermöglichen, sondern sie sind einfach das Gerüst der Meere. Wenn Sie die Fischer beobachtet haben, bei diesen Verfahren vielleicht auch mit ihnen gesprochen haben, was sagen die denn dazu? Ich meine, im Prinzip zerstören die ja selber auch die Grundlagen ihrer Arbeit.
Klar, wir haben mit Fischern gesprochen, auch darüber, dass sie zum Teil viel zu kleine Tiere fischen. Da kommen dann solche Argumente, ja, wenn ich es nicht mache, macht es mein Nachbar. In der Regel sind Fischer meist die Ärmsten der Armen. Es geht um jeden Dollar und es geht um diesen Dollar sofort zu haben und nicht in 5 oder 10 Jahren.
Obwohl dieses Verfahren verboten ist, es wird weiterhin genauso gefischt wie bisher?
Also ich würde schon sagen, dass sich generell die Lage verbessert hat. Insbesondere auch durch das Einrichten von Schutzgebieten. Die Anzahl der Schutzgebiete in Südostasien hat zugenommen. Es ist viel Geld reingesteckt worden in das Ausweisen von Schutzgebieten und man merkt diesen Effekt. Außerhalb dieser Schutzgebiete, würde ich sagen, hängt es von der Kontrolle ab. Kontrolle kostet Geld und das ist oft nicht vorhanden, das Geld. Also wir haben selbst erlebt an der Universität, an der ich gearbeitet habe, haben wir versucht, eine Kooperation mit der Navy, mit der Küstenwache und mit der Marine zu beginnen. Und erstens haben wir gelernt, sie sind direkt involviert in den Handel. Bei denjenigen, die nicht involviert waren, sind wir zwar auf Interesse gestoßen, es ist dann aber oft daran gescheitert, dass sie nicht den nötigen Sprit hatten, um mit ihrem Boot rauszufahren und uns zu helfen, wenn wir Giftfische aufgebracht haben.
Das heißt,
also an solchen Dingen scheitert es oft.
Das heißt, man müsste jetzt nochmal an alle Aquarianer appellieren, genau hinzugucken, wo der Fisch herkommt und im Zweifel nochmal wirklich nachzufragen, weil die Umweltorganisation Pro Wildlife, die sagt, dass die meisten Großhändler mit Pseudozertifikaten arbeiten oder auch gar nicht so genau wissen, wo die Fische herkommen. Also da muss man dann nochmal an das Bewusstsein der Käufer, der Konsumenten appellieren.
Ja, also ich will jetzt nicht alle Händler verteufeln und alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicher rühmliche Ausnahmen. Es gibt Beispiele, wo das funktioniert. Wenn nämlich der Händler in Europa, USA, Japan tatsächlich sein Gegenüber kennt, persönlich kennt und da auch mal hinfährt, dann ist es schon möglich, an Fische ranzukommen, die nicht mit Gift gefischt sind, aber natürlich sehr viel weniger. Und es gibt bestimmte Fischarten, an die kommt man im Grunde tatsächlich wirklich nur durch Gift ran. Sie verstecken sich gerne im Riff. Und das ist das, was offensichtlich den Kick den Aquarianern bereitet. Sie müssen die seltensten und schönsten und buntesten und ich weiß nicht, was Fische gerne in ihrem Aquarium haben. Ich finde, da ist es ganz wichtig, dass der Aquarianer am anderen Ende ganz klar sagt, nee, ich bin mir dessen bewusst, dieser Fisch kann nur mit destruktiven Methoden gefangen sein. Den lasse ich mal lieber raus aus meinem Aquarium. Also insbesondere sind die Klauenfische da ja in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, insbesondere nach dem Film Nemo, als die Nachfrage dort riesengroß plötzlich wurde und es wurden dann Nemos tatsächlich gezüchtet. Das konnte aber die Nachfrage, also vielleicht, es war ein Tropfen auf den heißen Stein im Grunde. Mittlerweile ist es so, dass viele Klauenfischarten tatsächlich nachgezüchtet werden. Die kosten aber mehr. Und nicht jeder Aquarianer ist eben bereit, dieses Mehrgeld auszugeben.
Noch immer werden also Zierkorallenfische mit Hilfe von Cyanid aus dem Meer geholt. Darüber habe ich mit Andreas Kunzmann vom Bremer Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
I'm not afraid to
Die japanische Küche gilt als eine der allerbesten. Nirgendwo anders kommen Gourmets beim Genuss von Meeresfrüchten so auf ihre Kosten wie hier, wo nur die allerfrischesten Zutaten gehandelt und zubereitet werden. Und Malte Jaspersen lebt schon seit über 20 Jahren in Japan. Und in seinem Feature Sushi vom Erlebnis in Japan essen zu gehen, erzählt er von cremigen Seeigelrogen, von schimmernden Juwelen aus rohem Fisch, genannt Sushi, und von der schleimigen Delikatesse Konowata, den gegorenen Eingeweiden der Seegurke. Na und von einem Festessen, das man im schlimmsten Fall nur einmal im Leben zu sich genommen haben wird.
Ein Bekannter hatte mir gesagt, wenn ich wirklich die japanische Küche kennenlernen wolle, dürfe ich auf keinen Fall den Fugu auslassen. Kurze Zeit später saßen wir in einem dieser Spezialitätenrestaurants, deren Menü einzig und allein aus Kugelfisch in allen möglichen Variationen besteht. Als Aperitif servierte man uns ein Glas heißen Sake, in dem geröstete Fischflossen schwammen. Um mich auf das Mahl einzustimmen, rezitierte mein Begleiter ein altes Gedicht. Gestern Abend aß ich mit ihm Fugu, heute helfe ich, seinen Sarg zu tragen. Der Fugu enthält das Nervengift Tetrodotoxin. Es beginnt mit Atembeschwerden, dann tritt vollständige Lähmung des Körpers ein. Aber man bleibt bei Bewusstsein. Schließlich erstickt man. Wäre man bewusstlos, würde es ja noch gehen. Aber diese Art zu sterben ist hart.
Der Kugelfisch verdankt seinen Namen der Eigenart, sich, wenn er angegriffen wird, zu einer stacheligen Kugel aufzublasen. Sein Fleisch bietet Japanern Gelegenheit, ihre Meisterschaft in der Beschreibung feinster geschmacklicher Nuancen zu demonstrieren. Ausländer dagegen empfinden sein Aroma oft als langweilig. Das Menü beginnt mit hauchdünn geschnittenen Scheiben rohen Fugus. Sie sehen aus wie durchbrochenes Glas. Man nennt das Tessa. Die erste Silbe dieses Wortes bedeutet Gewehr. Ein freundlicher Hinweis darauf, dass ein Treffer tödlich sein kann.
Im Grunde enthalten alle Eingeweide Gift, bis auf die Samendrüse des Männchens. Die giftigsten Teile sind die Eierstöcke des Weibchens und die Leber.
Unter Feinschmeckern gilt gerade diese Leber als Leckerbissen. Während wir die milde, leicht gegrillte Samendrüse des Männchens verzehren, unterhält mich mein Tischnachbar mit der Geschichte eines berühmten Kabuki-Schauspielers, welcher der Versuchung im wahrsten Sinne des Wortes erlegen war. Nach einer Vorstellung hatte er mehrere Portionen verzehrt, wohlwissend, worauf er sich da einließ. In kleinen Mengen genossen ruft die Leber ein prickelndes, leicht taubes Gefühl auf Lippen und Zungenspitze hervor. Nimmt man jedoch zu viel, kann man in den Genuss einer lokulischen Grenzerfahrung kommen. Der Schauspieler zahlte dafür mit seinem Leben, der Koch mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung.
Um Fugu zubereiten zu dürfen, braucht man eine Lizenz. In der Prüfung muss der Koch nachweisen, dass er in der Lage ist, die giftigen Eingeweide vollständig zu entfernen und danach auch richtig zu entsorgen. Denn wenn man sie nicht korrekt beseitigt, liegen sie später irgendwo herum und richten womöglich Schaden an. Der Koch trägt die Verantwortung für die giftigen Teile bis zum Schluss. Das heißt, bis zum Verbrennen.
Miyake Tadao ist Fugu-Koch. Ein Spezialist, der sein Leben der Perfektion einer einzigen Fähigkeit gewidmet hat, der Zubereitung des Toda-Fugu oder Tiger-Kugelfischs. In der Saison, die von Herbstanfang bis Frühlingsbeginn dauert, arbeitet er mit seinen Angestellten von 8 Uhr morgens bis Mitternacht. Zu Essenspausen bleibt meist keine Zeit.
Die Arbeit erfordert Konzentration. Das bezieht sich nicht nur auf das Entfernen des Gifts. Der Geschmack des Fleisches ist sehr subtil und es zuzubereiten erfordert viel Gefühl. Man muss es sehr dünn schneiden. Und wenn man das für 50 bis 60 Gäste am Abend macht, ist das eine ziemlich anstrengende Arbeit.
Während wir uns weiteren Delikatessen wie gerösteter Kugelfischhaut und einem Fugu-Eintopf mit Pilzen und Tofu zuwenden, erwähnt mein Begleiter beiläufig die Todesstatistik. Im Winter 1958 seien dem Fisch 176 Menschen zum Opfer gefallen. Auch heute noch gäbe es jährlich mehrere Todesfälle. Eine größere Zahl von Leuten überlebe nur knapp die Vergiftung. Um mir nicht das Vergnügen zu verderben, verschweigt er mir allerdings, dass es sich dabei ausschließlich um Opfer von Laien handelt, die sich auf eine Art japanisches Roulette eingelassen haben. Professionellen Köchen unterläuft kein Fehler.
Man isst den Fisch vor allem, weil er sehr lecker ist. Das Ganze drumherum von der Gefahr ist hauptsächlich gering.
Und dennoch, ganz von der Hand zu weisen ist es wohl nicht. Wegen des Risikos bleibt dem japanischen Kaiser und seiner Familie diese einzigartige Delikatesse auf immer versagt.
Malte Jaspersen über das Erlebnis, in Japan essen zu gehen. Ein Fugu-Rezept bekommen Sie aus bekannten Gründen von uns jetzt nicht. Captain Cook, der hat gegen 14 Uhr aber da noch was anderes im Angebot. Der japanische Musiker Ryoshi Sakamoto, von dem wir jetzt den Titel Forbidden Colors hören, kämpft seit der Katastrophe von Fukushima für den Ausstieg aus der Atomkraft. The wounds on your head never seem to heal. I thought all I needed was to believe. Die Ostsee, unser Badeparadies, aber mit einem höllischen Erbe am Meeresboden. Hier liegt nämlich gleich tonnenweise Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Problem, die löst sich langsam auf und so bekommt das Meer eine ordentliche Portion giftiger Schadstoffe geliefert. Politik und Wissenschaft suchen seit Jahrzehnten nach einem Weg, sie einigermaßen gefahrlos zu bergen. Nun könnte auch endlich etwas in Bewegung kommen. Nicolas Golsch war für uns da, wo dringender Handlungsbedarf angesagt ist.
Im Sommer ist der Schönberger Strand am Rand der Kieler Bucht eine Idylle. Ein schmaler Sandstreifen, eine Handvoll Strandkörbe, eine kleine Seebrücke. Was viele der Badegäste aber nicht wissen, nur 2 Kilometer entfernt schlummern auf dem Meeresboden Minen, Bomben und Torpedos, die langsam vor sich hinrosten. Genau 4.883 Objekte hat die Marine im Jahr 2012 hier geortet, im sogenannten Versenkungsgebiet Kohlberger Heide. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Munition hier im Zuge der Demilitarisierung auf Anweisung der Alliierten entsorgt. Damit war sie aus der Welt geschafft und das Problem scheinbar beseitigt. Jetzt, mehr als 70 Jahre später, räche sich diese naive Vorstellung, sagt Jens Sternheim, Vorsitzender des länderübergreifenden Expertenkreises Munition im Meer. Immer mehr Studien belegen mittlerweile die Gefahren der verklappten Sprengsätze.
Sie zeigen uns auf, dass diese Munition durchrostet und immer mehr Schadstoffe in die Meeresumwelt freisetzt. Und in einer Ostsee, die nur in 100 Jahren einmal das Wasser austauscht, ist die Anreicherung in Lebewesen und damit der Nahrungskette sehr, sehr groß.
Hier gibt es einen schönen Eindruck von diesen Versenkungsgebieten. Wie gesagt, Sie sehen da so Cluster von bis zu 70 Stück rund zylindrische Objekte. Könnte ja irgendwas mit Bomben und Minen zu tun haben.
Auf einem Fernsehbildschirm zeigt Jan Paulsen Fotos vom Zustand der versenkten Munition. Im grünlich schimmernden Wasser der Kieler Bucht sind verstreute Bomben zu erkennen. Auf den braunen Metallfässern hat sich ein dicker Algenteppich gebildet. Nur an manchen Stellen kommt der Rost durch. Jan Paulsen ist Geschäftsführer der Boskalis Hirtes GmbH mit Sitz in Hamburg. An diesem Nachmittag hat die Firma Fachleute und Journalisten eingeladen, um nichts weniger als die finale Lösung des Munitionsproblems vorzustellen. Journalisten sind kaum gekommen, trotzdem herrscht Aufbruchsstimmung. Bisher wurde die Munition im Meer auch deswegen nur zu gern vergessen, weil für ihre Bergung immer Taucher in Gefahr gebracht werden mussten. Dieses Problem soll jetzt ein Roboter lösen, der die Bomben autonom entschärfen kann. Gut 2 Jahre lang wurde der von Paulsens Unternehmen zusammen mit Fachleuten aus der Wissenschaft im Rahmen des Forschungsprojekts ROBEM entwickelt.
ROBEM steht für robotischer Bergungs- und Entsorgungsmechanismus für Munition im Meer. Also langes, kompliziertes Wort, aber unterm Strich bedeutet es, dass wir auf industrieller Basis die Delaborierung von Munition in Versenkungs- und Klappgebieten offshore angreifen wollen.
Konkret sollen 2 Geräte auf den Meeresboden geschickt werden. Ein Kettenfahrzeug mit Greifarm, das die Munition packen und transportieren kann. Und ein großer Container, in dem sich der eigentliche Roboter befindet. Der soll den Zünder der Bombe dann mit einem Wasserstrahl herausschneiden.
Und damit ist eigentlich die eigentliche Sprengladung unschädlich.
Auf dem Hamburger Firmengelände wird dieses Verfahren zum ersten Mal demonstriert. In einer großen Halle steht der Prototyp des Unterwassercontainers inklusive eingebautem Roboter. Auf Bildschirmen können die Fachleute verfolgen, wie er den Zünder langsam aus der Testbombe herausschneidet. An diesem Tag hakt das Verfahren noch. Fast 20 Minuten dauert es, bis Jan Paulsen schließlich den entschärften Zünder präsentieren kann. In der Praxis soll das künftig schneller gehen.
Unser Ziel ist natürlich pro Zyklus mehrere, ob es nun 5 Bomben sind oder 10 Bomben, das ist ein Rechenexempel und hängt schlussendlich von der Geometrie des Containers ab. In jedem Falle mehrere Kampfmittel pro Bearbeitungszyklus in einem Gang zu delaborieren.
Der Container samt entschärfter Bombe soll dann auf eine schwimmende Plattform hochgeholt werden, wo die Munition direkt emissionsfrei verbrannt wird. Alle Geräte und Prozesse sollen von einem Schiff in mindestens 500 Metern Sicherheitsabstand ferngesteuert werden. Trotz kleinerer Mängel bei der Vorführung hat das neue Verfahren Jens Sternheim vom Expertenkreis Munition im Meer überzeugt.
Also das, was wir heute hier sehen konnten, war die Lösung aller bisherigen Probleme, die als unlösbar galten.
Seit Jahren mahnt der Expertenkreis zur Eile. Viel zu lange sei das Problem schlicht ignoriert und verdrängt worden. Erst als der heutige Grünen-Chef Robert Habeck Umweltminister in Schleswig-Holstein geworden ist, habe dieser das Thema auf die Tagesordnung gehoben, sagt Sternheim.
Es dauert mir alles zu lange, weil wir ja aus den laufenden Forschungsprojekten, die die Umwelt untersuchen, wissen, dass immer mehr Schadstoffe freigesetzt werden. Und mit den heutigen Techniken orten wir Metallhüllen von Sprengstoffkörpern. Und wenn die weggerostet sind und der Sprengstoff freiliegt, werden wir Schwierigkeiten haben, in der Zukunft die Sprengkörper zu finden. Also müssen wir jetzt umgehend handeln, solange man das noch so kann.
Wie viel Zeit dazu noch bleibt, vermag momentan niemand abzuschätzen. Vielleicht sind es noch 20 Jahre, vielleicht aber auch nur noch 5. Deswegen müsse jetzt schnell Geld fließen, um aus dem Prototypen einen voll einsatzfähigen Roboter zu bauen, fordert Sternheim. Der vorgestellte Roboter wurde bisher nur an Land getestet. Geschäftsführer Jan Paulsen führt am Rande der Präsentation derweil schon erste Gespräche mit einem Vertreter des Wirtschaftsministeriums. Von dort und aus den Umweltministerien der Länder könnte das erhoffte Geld kommen.
Ganz konkret, wir bräuchten einen Bauherrn, der sagt, entwickel deinen Prototypen durch und zeig mir auf meinem Problemfeld XY, was auch immer das sein mag, dass du mit deinem Prototypen dieses Problem lösen kannst. Und dafür geben wir dir Betrag XYZ.
Problemfelder gäbe es reichlich, in der Nordsee genauso wie in der Ostsee. Allein in deutschen Hoheitsgewässern werden insgesamt rund 1,6 Millionen Tonnen Kriegsmunition vermutet. Wenn das Geld tatsächlich fließen sollte, dann werde sich zwangsläufig die Frage stellen, welche Munition zuerst weggeräumt wird, sagt Jens Sternheim.
Die Munition muss in jedem Fall dort beseitigt werden, wo zum Beispiel Infrastrukturbauwerke im Meer erzeugt werden. Also Windparks, Kabel, Pipelines. Das ist schon aus sich heraus eine Priorisierung. Was die Umwelt angeht, hat ein internationales Projekt, das heißt Damon, unter der Federführung der polnischen Kollegen, im Grunde einen Werkzeugkasten entwickelt, mit dem man auch Umweltgefahren priorisieren kann. Und dort fließen zum Beispiel Aspekte in die Bewertung ein, wie Fischereitätigkeit, Tourismus, Badetätigkeit und vieles mehr.
Das Unterfangen bleibt eine Mammutaufgabe, vermutlich für Generationen. Ein Anfang ist gemacht, aber jetzt ist die Politik am Zug. Wenn die Ministerien zügig Geld fließen lassen, dann könnte in 2 bis 3 Jahren die erste Robotereinheit damit beginnen, den Meeresboden aufzuräumen, schätzt Experte Jens Sternheim.
Nicolas Goltsch über den Kampf um Mittel, damit Kampfmittel aus der Ostsee endlich geräumt werden können. Am 3. Juni läuft übrigens auch eine Radio Bremen Fernsehdokumentation im Ersten zum Thema, was Deutschland bewegt, Bomben im Meer, zu sehen dann um 20.15 Uhr.
She didn't have to do too much. The moment I saw her face, it was all over for me.
Erschreckende Realität ist die Situation in Tunesien. Das Land gehörte mal zu den größten Exporteuren von Phosphor. Benötigt wird das vor allem für Düngemittel. Aber seit dem sogenannten arabischen Frühling vor 8 Jahren ist Geld für dringende Investitionen einfach knapp geworden. Und am meisten gespart wird, na klar, am Umweltschutz. Unser Korrespondent Alexander Göbel war an einem Ort, der vielen Menschen Arbeit gibt und sie eigentlich auch nähren soll, aber nun sehr lebensbedrohlich geworden ist.
Die Sonne versinkt hinter den Feldern der Oase von Shat es-Salam. Eine Oase direkt am Meer, in Tunesien einzigartig, erklärt Mondeer. Er ist Krankenpfleger und in Shat es-Salam aufgewachsen, einem Vorort der Stadt Gabes. Früher gab es immer Fisch zum Abendessen, wenn die Bauern die Felder gepflügt haben. Denn das Meer war so nah, dass es die Fischer auf die Felder gespült hat. Als ich klein war, bin ich mit den Fischen und den Garnelen zusammen im Meer geschwommen. Ich schwöre, mit den Garnelen. Doch seit Anfang der 1970er Jahre die staatlichen Chemiewerke Tunesiens ihre Fabrik in Gabes gebaut haben, gibt es in der Oase kaum noch Landwirtschaft. Wenn das Meer überhaupt noch etwas an den Strand spült, dann sind es tote Fische oder verendete Schildkröten. Gabes, die 150.000 Einwohnerstadt im Südosten Tunesiens, ist Schauplatz eines der größten Umweltskandale am Mittelmeer. In der Chemiefabrik türmen sich unter freiem Himmel meterhohe Berge von Phosphaterz, das aus der Bergbauregion des Landesinneren geliefert wird, um hier zu Dünger verarbeitet und dann in alle Welt verschifft zu werden. Ein beißender Geruch von Ammoniak liegt in der Luft. Aus einem Kanal blubbert eine zähflüssige, graue Brühe. Phosphorgips, der bei der Phosphatproduktion entsteht. Er enthält Radium, Uran, vor allem Cadmium. Radioaktiver und krebserregender Abfall, der in Gabes direkt ins Meer geleitet wird. Längst ist bekannt, dass Tunesiens Phosphatindustrie die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet. Das beweisen inzwischen auch EU-finanzierte Studien. Der Schadstoffausstoß führt zu saurem Regen. Das Gift gelangt ins Grundwasser. Der Krankenpfleger Mondeer, Mitglied der Vereinigung zum Schutz der Oase von Shat es-Salam, sieht die Folgen täglich in seiner Arbeit. Asthma, Hautkrankheiten, Krebs, Missbildungen bei Neugeborenen. Die Zahl der Todesfälle geht jedes Jahr hoch. Jedes Jahr. Ein Kind, das heute geboren wird, stirbt mit 40 oder 50 Jahren an Krankheiten, die früher kaum aufgetreten sind. Heute rächt es sich, dass der tunesische Staat lange Zeit den Umweltschutz bei der Phosphatgewinnung ausgeblendet hat. Was zählte, war allein die Produktion von Dünger für den Export. Wir haben große Probleme mit der Umweltverschmutzung, da gibt es nichts zu leugnen, gibt Nureddin Trabelsi zu. Lange hat er bei den Chemiewerken die Abteilung Umweltfragen geleitet und wenig erreicht. Wir hatten schon vor der Revolution einen Plan gemacht, um die Fabrik zu modernisieren. Aber es fehlte auch an politischem Willen. Bis zur tunesischen Revolution vom Frühjahr 2011 hatte die Phosphatindustrie noch für ein Fünftel des Staatshaushalts gesorgt, einen beachtlichen Teil des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet und stolze 10% der Devisen. Mittlerweile ist die Phosphatproduktion eingebrochen. Das liegt an Tunesiens wirtschaftlicher Lage insgesamt. Streiks der Angestellten führen immer wieder zum Stillstand der Fabrik in Gabes. Problem ist aber auch, dass sich wichtige Kunden in Europa andere Lieferanten gesucht haben und fündig geworden sind, etwa in Russland, wo das Phosphaterz günstiger ist und auch noch deutlich weniger giftiges Cadmium enthält als das nordafrikanische Erz. Für Tunesien ist die Phosphatabhängigkeit vom Segen zum Fluch geworden, weil das Land damit weniger verdient und noch dazu mit dem giftigen Phosphorgips umgehen muss. Die Idee, ihn unterirdisch zu lagern, 25 Kilometer von der Fabrik entfernt, ist jedenfalls vom Tisch. Die Bürger eines dafür ausgesuchten Dorfes waren auf die Barrikaden gegangen, aus Angst, dass sie die nächsten Opfer der Radioaktivität werden. Die Reinigung des Abfallstoffes dürfte mehrere hundert Millionen Euro kosten, weshalb die klammen Phosphatwerke auf EU-Hilfe hoffen. Die Bevölkerung macht Druck auf die tunesische Regierung. Rachid Cherif vom EU-finanzierten Programm für Umweltmanagement, PGE. Lange war der Umweltschutz kein Thema, aber mittlerweile haben die Menschen hier erkannt, dass sie ein Recht auf saubere und gesunde Umwelt haben und sie fordern das auch ein. Doch bis die Böden, das Wasser, die Luft weniger giftig sind, wird es noch lange dauern. Es vergeht Zeit, die die Menschen rund um die Oase von Gabes nicht haben.
Alexander Göbel für Mare Radio auf Bremen 2 über die Folgen des Phosphatabbaus in Tunesien.
Baby, can you see? I'm calling the girl I used should wear a warning. It's dangerous.
Gleich wird es in unserem Mare-Radio-Rätsel auch wieder nervenaufreibend. Aber zunächst die Auflösung vom vergangenen Mal. Im April stand bei uns das Reisen auf dem Plan und da waren wir auch auf den Seychellen. Sie waren aufgefordert, uns einen Schatzverstecker zu nennen. Denn auf der Insel Mahé, da sollen noch Diamanten und Gold im Wert von ca. 4,5 Milliarden Euro lagern. Verbuddelt 1720 von einem Seeräuber, der echt Nerven hatte. Denn ihm stand ja dann seine Hinrichtung bevor. Der Rätsel. Rätselhafte, nachdem wir suchten, war Olivier Levasseur alias Labuse. Unseren Schatz, ein Jahresabonnement der Zeitschrift Mare und ein Stapel Bücher aus dem Mare Verlag. Unseren Schatz gehoben hat Volker Scherle in Königsbach-Stein im Nordschwarzwald. Herzlichen Glückwunsch. So, was Giftiges zum Gruseln hatte ich noch versprochen. Wir rufen nun das Seeungeheuer, das es heute zu erraten gilt, mit unserem Rätsellockton. Und so kommt nun Ihre Rätselaufgabe aus den Tiefen der germanischen Mythologie zu uns.
Das Urvieh aus der arktischen Wasserwelt erregte die Aufmerksamkeit von Thor. Thor haute ihr, als sie sich schließlich zeigte, mit dem Hammer aufs, wie erzählt wird, ziemlich hässliche Haupt. Richtig geklappt hat diese etwas schäbig wirkende Heldentat allerdings nicht. Das Tier, der, so die Überlieferung, giftige Wurm, ließ zwar die Erde beben und Felsen krachen, aber nicht im Todeskampf, sondern aus begreiflichem Zorn.
Wenn Sie wissen, um welches Urvieh mit hässlichem Haupt, um welchen giftigen Wurm mit Neigung zu aggressivem Verhalten es sich handelt, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an mare-radio@radiobremen.de oder eine Postkarte an Radio Bremen, Mare Radio, Postfach Bremen. Bitte vergessen Sie dabei nicht, Ihre Postanschrift anzugeben, sonst erreicht Sie ja Ihr Gewinn nicht. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Ein Sendeschluss, der 27. Mai. Mare Radio vergiftet heute hoffentlich nicht die Stimmung, denn unser Thema sind ja Schadstoffe im Ozean. Fischen mit Gift, Gift am Meeresboden, da kann einem schon mal so ein bisschen flau werden. Daher wenden wir uns nun auch mal einem anderen, einem nützlichen Aspekt von Gift zu. Kerstin Burlage hat sich mit Meeresbewohnern beschäftigt, die echte Giftspritzen sind, aber aus allerbestem Grund. Und ihre Erkundungsfahrt beginnt in Japan.
Da windet sie sich, eine hochgiftige Seeschlange in einem blauen Plastiknetz. Ihr Gift nützt ihr nichts, denn der Koch hier am Streetfood-Stand im japanischen Okinawa weiß, wie er sie packen muss, um ihr erst den Kopf abzuschneiden und sie dann zu kochen. Hungrigen Gästen wird er sie später in einer Suppe oder zusammen mit frisch gedünstetem Gemüse servieren. Im Kampf zwischen Tier und Mensch hat hier also eindeutig die Schlange verloren, trotz ihres Gifts. Ganz anders sieht das aus, wenn beispielsweise ein unvorsichtiger Taucher einer solchen Seeschlange in tropischen Gewässern begegnet. Seeschlangen sind zwar nicht besonders aggressiv, aber der Taucher sollte trotzdem lieber das Weite suchen. Denn wenn ihn eine gebänderte Seeschlange oder eine Belchers-Seeschlange zwischen ihre Fangzähne kriegt,
vorne diese oberen zwei Zähne, wo hinter Giftdrüsen sind,
dann ergeht es ihm schlecht. Genau die können nämlich ein Nervengift absondern, erklärt Achim Meyer, Zoologe und Fischexperte am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung.
Das Gift von denen ist spezifisch für Fische, das sind Fischjäger, aber es ist eben giftig für Wirbeltiere und lähmt. In der Regel sind das Gifte, die auch aufs Nervensystem zielen, damit so ein Fisch halt nicht mehr so lange rumzappelt.
Der Taucher würde vermutlich auch nicht mehr lange rumzappeln. So ist es eben immer eine Frage des Schicksals, wer wen im Griff hat. Der Mensch die Seeschlange oder die Seeschlange den Menschen. Gifte von Meerestieren sind häufig Nervengifte. Das kann heißen, sie blockieren in den Nervenzellen ihres Opfers lebensnotwendige chemische Vorgänge. Oder sie bewirken das genaue Gegenteil und reizen sie extrem stark. Wie das Gift des gestreiften Rotfeuerfischs, das so ähnlich funktioniert wie das Nervengas Sarin. Wer dem Rotfeuerfisch unter Wasser begegnet, hat unter Umständen besonders viel Pech, sagt Achim Meyer.
Der schwimmt sogar tatsächlich auch richtig auf eine Bedrohung zu. Also während die anderen stacheltragenden Giftfische eher passiv sich damit verteidigen, schwimmt er so mit vorgestreckter Rückenflosse auf eine Bedrohung zu.
Sein giftiger Stich wirkt beim Menschen zwar nicht unbedingt tödlich, aber er kann üble Schmerzen verursachen, Lähmungen oder Atem- und Herzprobleme, typische Symptome von Nervengiften. Andere Gifte dagegen lösen zum Beispiel einfach Blutkörperchen auf.
Rote Blutkörperchen, sodass die Sauerstoffversorgung unterbrochen ist. Es gibt so lokal wirkende Gifte, die gewebezerstörend einfach wirken, wo sich das nicht so ausbreitet, sondern eben sehr lokal erstmal bleibt.
Um ihr Gift zu verabreichen, haben Meerestiere ganz unterschiedliche Techniken entwickelt. Neben Stacheln und Giftzähnen oder den Nesselkapseln der giftigen Quallen gibt es auch regelrechte Harpunen, sagt Achim Meyer. Und die geben zum Beispiel auch sehr langsamen Tieren eine Chance auf fette Beute.
Es gibt eine Schnecke, die Fische fängt. Schnecken haben ja diese Raspelzunge, Radula. Das sind ganz besondere Zähne oder so Reihen von Zähnen. Und Konusschnecken, die haben die abgewandelt zu so, wie so kleine Pfeile sind das. Und diese Pfeile sind mit einem sehr starken Gift beschichtet. Und die schießt die wirklich ab.
Trifft sie damit einen Fisch, fällt der sofort tot in Richtung Meeresboden, beschreibt der Biologe.
Da geht sie hin und die verschlingen den dann praktisch so als Ganzes.
Wäre dieser Fisch selbst giftig, wäre ihm das vermutlich nicht passiert. Denn Gift hilft nicht nur beim Fressen, sondern auch beim Nicht-Gefressen-Werden. Das macht ein anderes Weichtier unter Wasser vor.
Es gibt diese ganz wunderschönen Meeresschnecken, die gar kein Gehäuse haben, weil den Schutz verschaffen sie sich mit den Giften. Und oft stellen sie die Gifte gar nicht selber her, sondern lagern die ein, dass die den Schwamm dann zum Beispiel ungestraft essen können und das Gift aber nicht wieder mit ausscheiden, sondern selber einlagern, sodass sie dann wiederum manchmal noch giftiger sind als das Tier, was sie gefressen haben.
Ziemlich schlau. Für den Menschen kommt es dabei immer aufs Gleiche raus. Egal, ob er es mit Schnecken, Seeschlangen, Würfelquallen, giftigen Seeigeln, Borstenwürmern oder dem Steinfisch zu tun hat. Er sollte sich ihnen, wenn überhaupt, nur mit Ehrfurcht nähern. Und beschließt er, ein solches Meereswesen beispielsweise zu Forschungszwecken in ein Aquarium zu setzen, dann muss er eins nachweislich in der Nähe haben, das Gegengift. Das muss fachgerecht gelagert und regelmäßig erneuert werden, so will es die Vorschrift. Eine sehr teure Angelegenheit, schon allein, weil es so aufwendig ist, ein Antiserum herzustellen. Zuerst muss dafür nämlich das Gift aus dem toxischen Tier gewonnen werden. Das wird dann in langsam steigender Dosis beispielsweise einem Pferd gespritzt, erklärt Achim Meyer.
Und dann nimmt man diesen Tieren wieder Blut ab. isoliert die Antikörper und verpackt die halt in so kleine Glasampullen.
Solche Ampullen können Leben retten, zumindest wenn es sich um giftige Kontakte mit Tieren handelt. Gegen bestimmte Lebewesen im Meer gibt es dagegen kein Antiserum. Giftige Mikroorganismen, wie zum Beispiel Algen.
Wo sich dann Bereiche vom Meer richtig rötlich färben, das sind Algenblüten, wo die Algen sehr starke Toxine produzieren können, Nervengifte zum Beispiel.
Eine solche Red Tide gab es vergangenes Jahr im Golf von Mexiko, wo sie unzählige Meerestiere tötete. Hauptursache dafür sind Überdüngung und globale Erwärmung. Das Tier, das den giftigsten aller Cocktails verbreitet, ist also am Ende der Mensch.
Ich piek dich also, bin ich, so denken nicht nur Orthopäden, sondern auch einige giftige Quallenarten und die gestreiften Rotfeuerfische. Kerstin Burlage über den Nutzen von Giftspritzen im Meer.
Here comes the flood again. Watch it fall from the sky. Feel it soak through my flesh and my blood.
780 Millionen Tonnen Öl sind ins Meer geflossen, als die Ölplattform Deepwater Horizon explodierte. Im Frühjahr 1989, da erschreckte uns die Nachricht von einer Öltanker-Havarie. Die Ladung der Exxon Valdez hat die Umwelt nachhaltig zerstört. Nicole Markwald erinnert an das Ereignis.
Es war in den Augen eines Stammesangehörigen der Tag, an dem das Wasser starb. Am 24. März 1989 lief die Exxon Valdez vor der Küste von Alaska auf ein Riff auf. Der Tanker ist 300 Meter lang und 50 Meter breit. Zum Zeitpunkt des Unglücks liegt der Kapitän in seiner Kajüte, betrunken. Stattdessen steuert ein dritter Offizier den Koloss. Er besitzt gar keine Lizenz für dieses Gewässer. Als Kapitän Joseph Hazelwood den Notruf an die Küstenwache absetzt, heißt es: We're leaking some oil. Wir verlieren etwas Öl, sagt er. Etwas Öl ist untertrieben. Der Tanker, der auf dem Weg nach Long Beach in Kalifornien war, verliert insgesamt fast 40 Millionen Liter giftiges Rohöl. Viel zu lange dauert es, bis Hilfe eintrifft. Das Schiff, das normalerweise für solche Notfälle bereitsteht, ist in Reparatur. Erst nach 18 Stunden kommt der erste Hilfstrupp an. Da hat das Öl bereits einen 7 Kilometer langen Teppich gebildet. Ein Sturm verteilt es auf 7500 Quadratkilometer. Das ist zum Vergleich doppelt so groß wie die Insel Mallorca. Die braune Brühe verseucht 2000 Kilometer der Küste des Prince William Sund. Die zahllosen freiwilligen Helfer können nur noch tausende tote Seeotter einsammeln, hunderttausende Vögel und unzählige Fische. Rick Steiner ist Meeresbiologe und ehemaliger Professor an der Universität von Alaska. Der Prinz William Sund und die betroffene Umgebung haben sich bis heute nicht komplett erholt. Die Gegend wird nie so sein, wie sie vor dem Unglück war. Die Bilder der Katastrophe gingen um die Welt. Das Öl zerstörte die Kiemen der Fische, verklebte das Gefieder der Vögel und das Fell der Säugetiere. Giftige Dämpfe setzten sich in ihre Lungen. Zunächst hatte der Ölkonzern ExxonMobil schnelle Hilfe versprochen. Dan Cornett, Alaska-Chef von Exxon, sagte nach dem Unglück bei einer Versammlung vor Ort, man werde den besten Job machen, der je bei einer Ölkatastrophe gemacht wurde.
And we're doing the best job that's ever been done on an oil spill. And watch, just watch.
Der Ölriese beziffert die Kosten der Aufräumarbeiten auf 2,1 Milliarden Dollar. Umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro. Außerdem sollte ExxonMobil 5 Milliarden Dollar Schadensersatz zahlen. Doch der Konzern, nach dem Börsenwert einer der reichsten der Welt, legte Berufung ein und drückte die Strafe am Ende auf unter 1 Milliarde. Rund die Hälfte davon ging an die Betroffenen in Alaska. Die hatten finanzielle Unterstützung bitter nötig. Die Fischerei in der Region kam zeitweise zum Erliegen. Viele Familien, ganze Orte standen vor dem Ruin. Die Folgen für die Natur sind bis heute zu spüren, erzählt Rick Steiner im Alaska Public Radio.
4 are listed as not recovering at all.
Vier Tierarten haben sich gar nicht erholt. Eine Art von Schwertwalen, bekannt als AT-1. 22 von ihnen starben in den ersten Jahren nach dem Ölunglück. Heute gibt es nur noch 7, darunter kein Weibchen. Sie sterben aus. Auch nicht erholt haben sich der pazifische Hering und 2 Arten aus der Familie von Alpenvögeln. Und immer noch ist Öl am Strand. Tausende Liter, hochgiftig. Jeffrey Short leitete die Untersuchungen nach dem Unglück im Auftrag der US-Regierung. Er sagte kürzlich gegenüber dem Fernsehsender KTUU, ein wichtiger Faktor ist das verbleibende Öl. Das Öl blieb viel länger an den Küsten, als irgendwer vermutet hatte. Deswegen gab es lang anhaltende Auswirkungen, denn die Tiere wurden immer wieder dem Öl ausgesetzt. Experten vermuten, dass das Unglück sich hätte verhindern lassen, wenn die Exxon Valdez eine doppelte Schiffswand gehabt hätte, um die Wucht des Aufpralls auf die Felsen abzupuffern. Als Folge der Ölkatastrophe erließen die Vereinigten Staaten eine Richtlinie, dass alle neuen Tanker ab 2015 eine solche Doppelwand haben müssen. Zudem müssen Schiffe von Schleppern durch den Sund begleitet werden. Das Riff ist heute mit einem Warnlicht markiert.
Nicole Markwald erinnerte an die Ölkatastrophe vor der Küste vor Anchorage 1989. Und ein Jahr zuvor hat Michelle Schockt ihren Song Anchorage rausgebracht.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge. Mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know.
Dass Gift in den Händen eines Weisen ein Heilmittel ist, ein Heilmittel in den Händen eines Toren, aber Gift, das soll Casanova gesagt haben, ist aber auch ansonsten natürlich eine bekannte Erkenntnis, vor allem wenn es um Rauschmittel oder Alkohol geht. Und von beidem wird in dieser halben Stunde noch zu hören sein. Mare Radio heute mit dem Thema giftig. Herzlich willkommen. Es geht ja spürbar auf den Sommer zu und unser Sehnsuchtselement Meer lockt so langsam mit der Aussicht auf den Sprung in die Brandung. Und bei Ostsee denken wir ja sofort ans Badevergnügen. Aber mit Blick auf unser Liebesverhältnis in Verbindung mit unserem Thema giftig müssen wir uns fragen, ob die Chemie hier eigentlich noch stimmt. Mit der beschäftigt sich der stellvertretende Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde, Detlef Schulz-Bull. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Als Leiter der Abteilung Meereschemie erforschen Sie vor allem auch die Giftstoffe in der Ostsee. Was haben Sie denn da schon alles gefunden?
Oh, wir forschen seit vielen Jahrzehnten in der Ostsee und die organischen Schadstoffe in der Ostsee sind schon immer ein großes Thema geworden. Viele Schadstoffe wurden in der Ostsee zum ersten Mal weltweit entdeckt, zum Beispiel die polychlorierten Biphenyle, die PCBs. Und auch diese Stoffe sind heute immer noch ein Thema für uns, weil sie in den Monitoringprogrammen der Ostsee festgeschriebene Parameter sind, die also permanent kontrolliert und gemessen werden.
Sie sprechen jetzt von Schadstoffen. Gibt es da einen Unterschied zum Gift?
Ja, das Gift ist eigentlich nur ein überzogener Name vielleicht für einen Schadstoff. Die Stoffe an sich sind in geringen Konzentrationen sicherlich nicht giftig.
Und das PCB, das Sie eben erwähnt haben, woher kommt das?
Das PCB war ein industrielles Produkt, was hergestellt wurde, was Zusatzstoff war in vielen Kunststoffen, in PVC, in Dichtungsmaterialien, in Hydrauliköhren. Also ein industrielles Produkt, von dem man nicht wusste, dass es in der Umwelt schädliche Wirkung hat. Das hat man erst viel später nach der Produktion dann festgestellt.
Wie hoch ist denn die Konzentration?
Die Konzentration ist im Bereich von im Wasser von vielleicht Nanogramm und Pikogramm pro Liter. Das ist also verschwindend wenig. Das sind 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 15 Gramm. Sie können sich überlegen, das ist die Konzentration, wenn man ein Stückchen Zucker in einem Starnberger See zum Beispiel auflöst, dann hat man solche Konzentrationen.
Das würde man wahrscheinlich nicht unbedingt schmecken, aber ich denke mal trotzdem, jedes Quäntchen ist doch ein Quäntchen zu viel, weil sich alles anreichert und dann potenziert, so stelle ich mir das vor, abgesehen davon, dass jetzt unsere Fantasie wirklich ausreicht, um uns mal vorzustellen, dass giftige Substanzen im Meer natürlich nichts zu suchen haben. Sind denn die Folgen ablesbar?
Die Folgen von solchen Stoffen hängen von ihren Eigenschaften ab. Das haben Sie ganz richtig gesagt. Diese Stoffe akkumulieren zum Beispiel in Nahrungsketten. Das heißt, die geringsten Konzentrationen finden wir im Wasser, höhere Konzentrationen dann in den Algen, noch höhere Konzentrationen in den Fischen und die höchsten Konzentrationen dann in den marinen Säugetieren, zum Beispiel den Walen oder auch in den Seevögeln.
Was ist denn abgesehen vom PCB jetzt noch alles zu finden?
Es gibt eine Liste von Schadstoffen, die nennen sich POPs, Persistent Organic Pollutants, also organische persistente Schadstoffe. Und diese Stoffe sind sehr, sehr lange in der Umwelt stabil. Das heißt, die bauen sich nicht ab, die lagern sich in den Sedimenten ab und verbleiben dort für hunderte von Jahren. Und diese Stoffe sind natürlich noch zu finden, auch wenn sie nicht mehr in großen Mengen eingetragen werden.
Wie verhält sich denn das mit dem Unkrautvernichter Glyphosat? Über Schaden und Nutzen wird ja noch erbittert gestritten. Es ist krebserregend, sagen die Gegner, ist alles nicht nachgewiesen. Es wird helfen, den Hunger der Welt zu bekämpfen, die Befürworter. Fakt ist, die Substanz ist vor 4 Jahren in der Ostsee auffällig geworden, mit einer Konzentration oberhalb der Grenzwerte. Welche Folgeschäden kann denn Glyphosat anrichten?
Von dem Glyphosat wissen wir, dass es auf niedere Organismen schädliche Wirkungen hat. Das Problem mit dem Glyphosat ist, dass wir über das Umweltverhalten noch relativ wenig wissen. Wir wissen nicht, wie schnell ist es abbaubar, wo reichert es sich an, wird es bioakkumulieren, wird es in den Sedimenten verbleiben. Und das erfordert erstmal eine umfangreiche Forschung, um diese Fragen zu beantworten, um das endlich sagen zu können, ist die Konzentration in der Ostsee bedenklich oder nicht? Aus meiner Sicht gehören solche Stoffe eben überhaupt nicht in das Meerwasser hinein.
Industrie, Schifffahrt, Landwirtschaft kommen wahrscheinlich als Verursacher in Frage von Schadstoffen im Meer. Wer sind denn die größten Schmutzfinken?
Die größten Schmutzfinken sind wir Menschen, die bedenkenlos den Abfall entsorgen, hoffen, dass der in den Kläranlagen herausgefiltert wird, was nicht der Fall ist. Und so kommen diese Stoffe über unseren Hausmüll, über unsere Toiletten letztendlich in die Meere.
Also da sind wir selber aufgefordert, auch unbedingt hinzuschauen, was wir alles in unsere eigene Badewanne in die Ostsee leiten. Ganz oft hört man ja, das Meer halte eine Menge aus, verfüge sozusagen über genügend Selbstheilungskräfte, um sich von den von uns verursachten Schäden zu regenerieren, zum Beispiel auch nach Ölunfällen. Aber wenn wir zusätzlich auch von der Versauerung der Meere durch den Klimawandel sprechen, von Plastikmüll. Das ist doch ein ganz schönes Paket. Wird es voraussichtlich sowas wie ein Turning Point geben, den Moment, wo man merken wird, das Meer schlägt zurück, indem es einfach kollabiert?
Diese Gefahr ist durchaus gegeben. Es ist so, dass das Meer eine Mischung ist all dieser Komponenten. Wir kennen noch nicht mal die Wirkung von Einzelsubstanzen. Und wenn wir diese Stoffe in das Meer bringen, haben wir keine Chance, sie wieder herauszubekommen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, möglichst alle Stoffe menschlichen Ursprungs davon fernzuhalten, letztendlich in die Meere zu kommen. Die Selbstheilung der Meere ist meiner Ansicht nach eher ein Verdünnungseffekt. Natürlich sind die Meere riesengroß und sämtliche Stoffe werden extrem verdünnt. Die Ostsee ist ein Meer, was einen geringen Wasseraustausch hat, wo sich die Stoffe eher anreichern und von daher auch leichter nachweisbar sind. Und das ist der Vorteil, den wir haben, wenn wir solche Untersuchungen in der Ostsee durchführen.
Abschließend, wie ist also der Zustand jetzt zu bewerten? Ist es schon Alarmfarbe rot oder noch Giftorange?
Ich würde sagen, es steht auf gelb. Also ich kann Ihnen sagen, dass die Grenzwerte, die wir im Trinkwasser, in der Trinkwasserverordnung haben, noch nicht die Konzentration der Schadstoffe, egal welche Schadstoffe, in der Ostsee überschreiten. Sodass man also bedenkenlos aus chemischer Sicht in der Ostsee baden kann.
Sagt der stellvertretende Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde, Detlef Schulz-Bull. Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Don't go near the water. Don't you think? think it's sad what's happened to the water. Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes and streams.
Und wie sich unser Captain Cook alias Helge Ott seine Beachboy-Figur erhält, das können Sie sich vorstellen. Verzicht, Verzicht, Verzicht. Also nur so, ohne die oft schädlichen Genussfreuden, kann man gesund und lange leben. Das lesen wir schließlich in jeder Apothekenumschau. Um ehrlich zu sein, Captain Cook hat selten Zeit und Lust, darin zu blättern. Er hat da lieber eine ganz eigene Philosophie entwickelt, wie wir Dinge, die wenig Vitamine haben, aber trotzdem gut schmecken, verzehren können. Und um uns die mal zu erläutern, rücken wir jetzt alle näher ans Lagerfeuer und die vorbeitrabenden Säbelzahntiger, die blenden Sie bitte einfach mal aus.
Ja, das ist schon eine Weile her. Ich muss damals, ach, höchstens so groß gewesen sein. Um 1492 herum war das. Christoph Kolumbus kam in der Karibik an, traf auf Amerikaner, also die richtigen, nicht diese Zugereisten, und die boten ihm erstmal was zu rauchen an, so zur Feier des Tages. Und Chris, ja auch kein Kind von Traurigkeit, holte die Buddel raus. Hier, Jungs, mag er wohl gesagt haben, nehmt mal einen Schluck, so zur Feier des Tages. Mädels hat er wohl nicht gesagt, das waren ja auch ganz andere Zeiten damals. Wurde dann noch ein ganz netter Abend. Na schön, dann kam es auch zu unerfreulichen Szenen, wenn man auf Mord, Totschlag, Raub, Ausbeutung und Unterdrückung nicht so steht. Aber immerhin hieß es doch, tausche Alkohol gegen Tabak. Klingt fair, aber leider ging dann der Ärger los. Die Amerikaner haben sich einen hinter die Federn gekippt, dass kein Auge trocken blieb. Und die Spanier haben, stellvertretend für die Europäer, angefangen zu quarzen wie nichts Gutes. Und als Chris oder einer von seinen Kapitänen sagte, so Matrosen, jetzt lasst mal gut sein, sonst kriegt ihr Husten. Da meinten die, ja tut uns leid, Chef, das geht nicht mehr, wir sind jetzt Raucher und die müssen. Ja, da hatten wir den Salat. Aus einem netten Schmöck zu Ehren der Götter wurde eine Volksseuche. Und aus einem kleinen Gläschen zum Feierabend wurde das Verhängnis schlechthin. Also Achtung, wenn Ihnen bunte Bilder von Menschen gezeigt werden, die glücklich wie die Volldeppen sind, bloß weil sie sich nach Sonnenuntergang mit lecker Sprit zuknallen. Oder wenn ganze Kerle umgeben von tollen Kumpels und schönen Frauen die wahre Freiheit kosten dürfen, weil sie sich Rauch aus Papierhülsen in die Lungen ziehen. Es ist immer das Maß. Die Menge macht das Gift. Da gab es neulich einen Filmbericht über einen Mann, der sich in rücksichtslosem Selbstversuch eine ganze Woche lang ausschließlich bei einem populären Bulettenbrater ernährt hat. Morgens, mittags und abends. Und es ging sowas von bergab mit ihm. Er wurde blass, dann gelb, dann hellgrün im Gesicht, bekam Pickel, konnte bald überhaupt nicht mehr, aber das geht niemand was an. Kurz, der Mann war praktisch erledigt. Okay, keine Sorge, er wurde gerettet, als der Film abgedreht war, aber immerhin. So, und jetzt mal die Gegenprobe. Haben Sie schon mal einen Hamburger gegessen? Ja, haben Sie sich getraut? Tapfer. Und wie geht es Ihnen? Unverändert gut? Na sehen Sie, ich hab so den Verdacht, wenn man sich eine Woche nur von Tofu, Sanddorn und Weizenkeimen ernährt, dann sieht man auch alt aus. Die Menge macht das Gift. Sagte ich das schon? Essen und trinken Sie doch, was Sie wollen. Mischen Sie Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse und essen Sie nicht zu viel von irgendwas. Wow. Also bei Gemüse ist das eher unproblematisch. Aber schon, wenn Sie sich Obst wie unklug reinhauen, dann kriegen Sie Zucker in den Leib. Da würden Sie staunen. Gar nicht gut, was man so hört. Eine Zigarette, so sehe ich das zumindest, bringt niemanden um. Sie müssen den Rauch ja nicht direkt in den Kinderwagen pusten.
Mist.
Ein Glas Malt Whisky dann und wann zu verschmähen, das ist das reine Banausentum, finde ich wenigstens. Selbst ein Hamburger alle paar Monate ist eine witzige Abwechslung und keine Katastrophe. In dem Fall gibt es allerdings eine Sache, die sollte man sich genau überlegen. Den Geschmack. Aber vielleicht schmecken die Dinger ja auch tatsächlich super, wenn einem bunte Bilder von Menschen gezeigt werden, die glücklich wie die Volldeppen sind, bloß weil sie sich statt eines richtigen Essens lauwarmes Hack im Pappmantel reinziehen. Ja, wer weiß. Trauen Sie sich nur. Wohlbekomm's.
Captain Cook lieferte diesmal zwar kein Rezept, aber ein Kapitel aus seinem Handbuch der Genuss- und Lebensfreuden. Nachlesen können Sie das auch wieder online auf Radio Bremen, Bremen 2 Mare. Da stellen wir auch viele Beiträge und Gespräche der Sendung zum Nachhören bereit. Und die ganze Sendung, die können Sie dann auch in unserer ARD-Audiothek-App finden, die man sich ganz einfach runterladen kann. So, das war Mare Radio im Mai, prallvoll mit Giftigem. In der Juni-Sendung geht es dann um viel. Dann heißt es nämlich Masse. Mehr geht nicht. Hier geht es gleich nach den 14 Uhr Nachrichten weiter mit André Pfitzner. Vorher kommen aber noch die Dead Brothers, eine wilde Kombo aus der Schweiz. Und sie haben das mit der guten Dosierung von Dingen, die man nur in geringen Mengen zu sich nehmen sollte, wahrscheinlich nicht so richtig hinbekommen. Sonst würde ihre La Paloma-Version nicht so klingen, wie sie klingt. Noch einen schönen Sonntag wünscht weiterhin Katrin Krämer.
Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind.